Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Kraftvoll, wenn wir gemeinsam als Gemeinde Gott anbeten. Und ja, es gibt so viele gute Gründe, in Lobpreis zu gehen. Einen Gedanken hatte ich noch. Und zwar einer der Hauptgründe auch für mich, Lobpreis zu machen, ist der, dass das eine der wenigen Sachen ist, wo ich Gott endlich mal was zurückgeben kann. Ja? Er tut so unglaublich viel für mich. Er hat so unglaublich viel für mich getan. Und hey, im Lobpreis ist endlich mal etwas, was ich ihm auch zurückgeben kann. Ja? Wo er es einfach genießt, dass ich ihm zusinge, dass ich mich über ihn freue, dass ich mit ihm zusammen einfach eine gute Zeit habe. Yes, bevor ich in die Predigt starte, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ich vor ein paar Monaten erlebt habe. Vielleicht wird der eine oder andere sich da drin auch wiederfinden. Und zwar war ich auf der Autobahn mit meinem Wagen unterwegs. Meistens gut, wenn man Auto auf der Autobahn ist, den Wagen dabei zu haben. Und ich war gerade dabei, einen LKW zu überholen, als ich in den Rückspiegel sah und sah, wie schon aus Entfernung sich so ein fetter Mercedes näherte, mit 530 km/h, Lichthupe machte, mir auf 30 cm an die Heckstoßstange ranfuhr. Und ich weiß ja nicht, vielleicht hatte der ein oder andere auch schon mal so eine Situation, aber bei mir greifen dann Automatismen. Ich kann da gar nichts für. Automatisch hebt sich mein Fuß vom Gaspedal. Ich werde langsamer. Und fange an, mit 0,1 km/h schneller als der LKW weiterzufahren. Der hängt natürlich immer noch hinten in mir drin, Lichthupe und so weiter. Wenn ich dann den LKW passiert habe, mache ich den Schulterblick, setze den Blinker, dann mache ich nochmal den Schulterblick und fahre dann möglichst im flachen Winkel, möglichst langsam an einer Spur auf die nächste. Und dann ballert er an mir vorbei. Ich muss ehrlich sagen, ich kann da diesen Drang, diesen Menschen zu sagen, hey, das ist bescheuert, wie du fährst, mich mein Frust so zumindest durch meine Langsamkeit an ihm auszulassen, dem kann ich nicht widerstehen. Ich muss diese Leute dann irgendwie, ich habe einfach dieses Verlangen, die Menschen zu erziehen. Ja. Und jetzt vor ein paar Wochen kam meine wunderbare Frau nach Hause. Sie ist mit dem Auto, ich weiß gar nicht, woher sie kam, von einer Freundin oder sowas. Und dann kam sie zu mir in die Küche und meinte, hey, ich habe heute was richtig Cooles auf der Autobahn erlebt. Und zwar bin ich hinter einem LKW gefahren. Sie lacht schon. Und wirklich, ohne Witz, ist genauso passiert. Ich bin hinter einem LKW gefahren, erzählte mir. Und dann habe ich den Blinker gesetzt, weil ich wollte den LKW überholen. Und dann hat aber hinter mir jemand Lichthupe gemacht. Und das war richtig gut, weil so habe ich gesehen, dass der schneller ist als ich. Also bin ich schnell wieder hinter den LKW gezogen. Er konnte vorbeifahren und erst dann habe ich den LKW überholt. Richtig sinnvoll, dass der Lichthupe gemacht hat, sonst hätte ich gar nicht gesehen, dass der schneller ist als ich. Voll gut. Und ich dachte, hä? Sorry, aber so kannst du doch nicht reagieren. Es gibt viele gute Handlungsalternativen. Vielleicht der Mittelfinger ist auch eine sehr bewährte Methode, ja? Aber das? Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist wie so einige andere Punkte auch etwas, wo meine Frau mir deutlich etwas voraus hat. Weil, hey, natürlich, wir sollen immer ans Beste im Menschen denken. Wir sollen die Menschen supporten. Eine andere Alternative ist vielleicht eher für die Fahrweise des Gegenübers zu beten. Und wer weiß, warum er es eilig hat. Mal ganz ehrlich, kann auch sein, dass er seine hochschwangere Frau auf dem Beifahrersitz hat, die kurz davor ist zu entbinden. Man weiß es ja nicht so, ja. Und da einfach zu sagen, okay, hey, okay, ich liebe auch diesen Mitmenschen, auch wenn er mich herausfordert und ich unterstütze ihn nicht, ich supporte ihn. Das ist etwas, was sie mir voraus hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde mich da doch immer wieder dieser Versuchung erlegen, dem anderen eins auszuwischen. Und genau darum soll es heute gehen. Wir sind in der Predigtreihe zum Thema Berufung und heute geht es darum, Versuchungen zu widerstehen. Ja, wir haben uns bisher bei der Predigtreihe Berufung das Thema Berufung von David angeschaut, haben uns geschaut, wie so sein Lebenswandel war, ganz am Anfang, wie er zum König gesalbt wurde. Dann ging es weiter, wie er gegen Goliath kämpft. Letzten Sonntag hat Daniel darüber, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Daniel und David verwechsle, wenn ich das in der Predigt sage, hat Daniel darüber gepredigt, wie David Die Chance hatte Saul zu töten, als der gerade auf dem Pott saß, aber er hat es nicht gemacht, weil es nicht Gottes Plan war. Und du musst wissen, zwischen dem Zeitpunkt und heute ist einiges passiert in der Geschichte. Nämlich, also in der Zwischenzeit, hat Saul Selbstmord begangen. David ist zum König gemacht worden, erst über Juda, dann über ganz Israel. Und es steht geschrieben, dass er ein guter König war, dass er gerecht regiert hat. Er hat Israel weiter Freunden gebracht, weiter ausgebaut. Und er hat sein Heer geführt im Krieg gegen verschiedene Feinde und hat viele Siege erlangt. Ja, also man kann sagen, bei David lief es richtig gut. Er war im Top-Bereich seiner Berufung. Es war alles perfekt. Und jetzt lasst uns schauen, wie es weitergeht. Wir lesen in 2. Samuel 11, Vers 1 bis 5. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter von Eliam und Frau des Hethiters Uriah. Da ließ David sie holen und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigungshandlung nach den monatlichen Blutungen beendet. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Und als Bathseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. So viel erstmal dazu. David ist auf dem Höhepunkt und es läuft alles top. Und jetzt kommt er in diese Situation. Hey, und Ehebruch damals. Dafür konnte man auch mal hingerichtet werden. Ist nicht cool, wenn man König ist und rauskommt, hey, man hat Ehebruch begangen. Also überlegt sich David jetzt, okay, hey, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich jetzt vorgehen? Und er überlegt sich, okay, hey, ich hole einfach ihren Mann Uriah, der gerade im Krieg ist, ich hole ihn von der Front zurück. Er ließ Uriah holen, in den Palast bringen. Uriah kam zu ihm und er sagt, hey, Uriah, entspann dich mal, leg mal deine Rüstung ab. Mach dich mal einen schönen, entspannten Abend, geh nach Hause zu deiner Frau und dann guck, was so passiert. So, ja. Weil David hatte die Hoffnung, dass er einfach mit ihr schläft und dann sieht das so aus, als wäre es ihr Kind, deren Kind gewesen und das ist wieder alles cool. Uriah aber, der ist rausgegangen, aber nicht zu seiner Frau, sondern der hat gesagt, wenn mein ganzes Heer draußen schläft auf Feldbetten, werde ich nicht zu meiner Frau gehen. Also hat er sich selber auch auf die Feldbetten gelegt. Und das wird David berichtet, David lässt ihn nochmal holen und sagt, hey Uriah, was ist los? Ich habe dir doch freigegeben, hättest doch bei deiner wunderschönen Frau, ich habe gehört, sie soll sehr schön sein, hättest doch liegen können. Warum hast du es nicht gemacht? Und Uriah sagt, hey sorry, wenn meine ganzen Männer draußen im Krieg auf Feldbetten schlafen, werde ich mich nicht schön nach Hause legen, sondern ich werde auch draußen schlafen. Dann versucht es David trotzdem nochmal, er macht ihn betrunken in der Hoffnung, dass er dann nach Hause geht, aber auch das tut Uriah nicht. Also macht sich David einen neuen Plan. Er sagt, okay, Uriah, du kannst wieder zurück an die Front gehen. Er gibt ihnen einen Brief mit für dessen Chef. Und in diesem Brief steht drin, hey, das nächste Mal, wenn der Kampf so richtig massiv ist, schick Uriah dahin, wo der Kampf am heftigsten ist. Und dann sagt den ganzen anderen Soldaten, dass sie sich zurückziehen sollen, damit Uriah stirbt. Und genauso passiert es auch. Uriah fällt im Kampf und Bathseba trauert natürlich über den Tod ihres Mannes. Und lass uns schauen, was weiter in der Bibel steht. 2. Samuel 11, Vers 27. Nachdem die Trauerzeit vorüber war, schickte David nach ihr, also nach Bathseba, und ließ sie in den Palast bringen. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Das ist eine krasse Story, oder? Ich meine, überleg mal, David war auf dem Top seiner Karriere. Es lief alles perfekt. Er war inmitten seiner Berufung, wo Gott seinen Plan hatte. Und auf einmal in diesem Top, innerhalb von ein paar Minuten geht es genau ins Gegenteil. Und innerhalb von ein paar Minuten begeht David 5 Sünden von diesen 10 Geboten, die Gott so sagt, hey, das ist die Basis. Ja? Als erstes begehrt er eine andere Frau. Dann Stiehlt er sie? Als nächstes begeht er einen Mord. Er versucht, eine Lügengeschichte aufzubauen. Und eine Sache habe ich noch vergessen. Ehebruch. Er bricht die Ehe. So. Ehebruch, genau. Das ist krass. Innerhalb von ein paar Minuten. Und ich glaube, und das ist das erste Statement, was ich hier setzen möchte, was diese Geschichte aufzeigt, ist, hey, Sünde kann fatale Folgen haben. Sünde kann uns tiefer ziehen. Und es ist ganz wichtig, wir beleuchten immer wieder, und das ist noch wichtiger, wir beleuchten immer wieder die Gnade, immer die Liebe. Dazu kommt es gleich auch noch, ja. Und trotzdem sollten wir aber Sünde nicht einfach nur runterspielen und sagen, ja gut, okay, hey, das kann mal passieren. So, ja. Diese Geschichte zeigt auf, hey, Sünde kann krasse Folgen haben, ja. Und hier möchte ich den Bogen auch auf uns ziehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich in meine Vergangenheit gucke und auch wenn ich meine Gegenwart sehe, dann sehe ich immer wieder, dass doch mal Versuchung da ist, nicht nur, wenn ich gerade einen LKW überhole, an dem vorbeizuschrammen, was Gott sagt, hey, geh mal in die Richtung und das, lass mal besser sein. Ja. Und ich möchte einfach mal drei Beispiele geben, wo sich vielleicht der eine oder andere wiederfindet. Das erste Beispiel, das kann dir direkt morgen wieder passieren. Vielleicht verpennst du es irgendwie, deinen Wecker richtig zu stellen und du kommst zu spät zur Arbeit. Hey, es ist so naheliegend und es ist so einfach, dem Chef zu sagen, hey, sorry, der Bus ist ausgefallen oder mein Auto ist nicht angesprungen. Ja, es ist so viel einfacher. Man sagt, hey, eigentlich bin ich ja ehrlich. Aber so eine Notlüge, das macht es einfach einfacher. Ja? Das Ding ist nur, ich sag dir auch, hier ist es wieder, Lüge bzw. Sünde kostet uns mehr, als wir bezahlen wollen und hat immer negativere Auswirkungen, als sie vermeintlich erstmal positive hat. Ja? Ich bin selber in meinem Beruf Führungskraft von ein paar Leuten und ich merke einen Unterschied zwischen den Leuten, die authentisch sind, die ehrlich sind und denjenigen, die manchmal die Geschichte doch so etwas zum Besseren drehen. Ja? Und ich merke, dass ich einen besseren Zugang zu den Leuten habe, die zu mir sagen, hey, sorry, Andi, ich bin heute zu spät gekommen, weil ich habe einfach stumpf es verbaselt, meinen Wecker richtig zu stellen. Es ist eine andere Connection da, weil bei den anderen wird ich rede natürlich nur von den anderen, ich selber habe natürlich noch nie gelogen, so, ne? Verstehe mich nicht falsch. Hey, natürlich, ich sehe mich da selber genauso drin, ganz wichtig, ja. Aber es ist ein Unterschied, mit Leuten zu sprechen, von denen ich weiß, hey, die sind authentisch, die sind ehrlich. Und den Menschen, wo ich weiß, oder wo ich dann immer mal denken muss, ah, okay, ist die Geschichte jetzt vielleicht nicht ein bisschen gerade gebogen oder ein bisschen verändert worden, so, ja. Es macht einen Unterschied, ob du authentisch bist immer oder ob es da manchmal Ausnahmen gibt. Ein zweites Beispiel möchte ich bringen. Vielleicht ist es gerade bei dir zu Hause ziemlich stressig. Kinder sind anstrengend, Frau ist anstrengend. Und dann bist du auf einer Geschäftsreise, bist im Hotel, in diesem Hotelzimmer. Hey man, und es ist so einfach, mal diesen Stress loszuwerden und sich ein gutes Gefühl zu verschaffen, indem man sich Videos anguckt, von denen man weiß, man sollte es eigentlich nicht machen. Und trotzdem ist die Versuchung wieder da, sich einfach mal in Porno reinzuziehen. Weil das Gefühl ist gut, es baut Stress ab, es ist cool. Ja. Oder vielleicht hast du noch gar keine Frau, bist zu Hause in deinem Zimmer und trotzdem ist dieses Verlangen danach da. Und vielleicht weißt du im Inneren, eigentlich sollte ich es nicht tun. Ich kann dir sagen, auch diese Sünde wird dich mehr kosten, als du bezahlen willst und wird mehr Negatives haben als Positives. Ja. Weil spätestens dann, wenn du wieder zu Hause bist, mit deiner Frau intim wirst oder du lernst erst deine Frau irgendwann kennen und wirst mit ihr intim, wenn Gedanken hochkommen wie, sie kann aber nicht das, was diese Frau da in diesem Video konnte. Oder meine Frau sieht eigentlich nicht ganz so gut aus wie diese Frau da in dem Film. Und wieder wird dich Sünde mehr kosten, als du bereit bist zu zahlen und mehr Negatives haben, als du Positives, vermeintlich Positives daraus ziehst. Und ich will noch ein letztes Beispiel bringen. Vielleicht kennst du diese Situation. Da gibt's diesen einen Kollegen oder diese eine Kollegin und die ist schon seltsam drauf. Die ist auch mehr so die Außenseiterin oder die Klassenkameradin. Die ist sehr seltsam drauf. Hey, und dann hast du wieder so eine Aktion gesehen, was sie gemacht hat, was total seltsam ist. Und du bist da mit deinen Freunden oder mit deinen Freundinnen. Und jetzt ist der Moment und du kannst denen erzählen, was sie wieder Komisches gemacht hat. Und einfach mal über sie ablästern. Ja. Eigentlich macht man das ja nicht. Aber hey, das connectet mich irgendwie mehr mit meinen Kollegen oder mit meinen Klassenkameradinnen oder mit meinen Klassenkameraden. Ja, ich fühle mich mit denen verbunden und ich hebe mich selber irgendwie über die andere Person. Das Ding ist nur, in dem Moment, wo du aus deiner Perspektive zumindest die Identität der anderen Person davon abhängig macht, was du über sie sagst. Weißt du, was mit deiner eigenen Identität, zumindest von deinen Augen her, passiert? Du wirst anfangen, deine Identität abhängig davon zu machen, was andere Menschen über dich sagen. Und spätestens dann das nächste Mal, wenn du ins Büro kommst oder in den Klassenraum kommst und die Gespräche werden abgebrochen, wirst du drüber nachdenken, okay, was haben die jetzt über mich gesagt? Was denken die denn über mich? Und du schaffst eine Atmosphäre, wo die Identität von Menschen nicht mehr davon abhängig ist, was Gott über sie sagt, sondern was du über sie sagst oder was du über dich denkst oder was andere Menschen über dich denken. Und wieder wird dich so eine mehr kosten, als du bezahlen willst, und mehr Negatives bringen, als es Positives bringen wird. Und genau hier möchte ich jetzt reingehen und möchte mit euch zwei Punkte anschauen. Und zwar erstens wollen wir uns gleich einmal angucken, wie kann ich denn Versuchung widerstehen? Wie schaffe ich es, dass Versuchung mich nicht so mitnimmt, sondern dass ich widerstehen kann? Und als zweites werden wir uns anschauen, okay, wenn ich dann doch gescheitert bin, wie kann ich dann vorgehen? Ja? Also, lass uns als erstes anschauen, wie wir Versuchung widerstehen können. Und hier möchte ich einen ganz klaren Punkt setzen, bevor das irgendwie falsch rüberkommt. Es ist ganz wichtig, häufig, wenn gesagt wird, okay, wie können wir Versuchung widerstehen, dann wird mit Angst gearbeitet. Es wird gesagt, okay, hey, wenn du deiner Versuchung nicht widerstehst, wenn du sündigst, dann ist Gott sauer auf dich. Jetzt will ich dir nur sagen, hey, in dem Moment, wo du das angenommen hast, was Jesus für dich getan hat, dann ist deine Sünde erledigt. Gott kann nicht mehr schlechte Laune bekommen, weil du gesündigt hast. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und ich habe gerade aufgezeigt, dass Sünde negative Konsequenzen hat. Auf jeden Fall, das ist wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Aber auch das sollte nicht unsere Motivation sein. Okay, bevor das und das passiert, sündige ich lieber nicht. Warum? Angst ist ein ganz schlechter Motivator. Ja, und Gott wird dich niemals mittels Angst motivieren. Das ist ganz wichtig. Warum nicht? Woher weiß ich das? Ganz einfach. Angst ist genau das Gegenteil von dem, was Gott ist. 1. Johannes 4, Vers 16, da lesen wir, dass Gott Liebe ist. Das, was Gott am besten darstellt, ist Liebe. Und in 1. Johannes 4, Vers 18, zwei Verse später, steht, hey, und die Liebe treibt die Angst aus. Liebe und Angst sind Gegenspieler. Gott und Angst sind Gegenspieler. Gott wird niemals Angst nutzen, um dich zu irgendwas zu motivieren. Aber was ist dann der Schlüssel? Was ist dann der Weg, wie wir Versuchung in unserem Alltag widerstehen können? Und genau hier, lass uns mal schauen, was dazu führte, dass David denn dieser Versuchung erlegen ist. Und dafür müssen wir uns nur noch mal den ersten Vers anschauen. Nur den ersten Teil und den letzten Teil des Verses. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen. Und jetzt der letzte Teil des Verses. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. Fällt dir was auf? Die Könige ziehen in den Krieg, David bleibt in Jerusalem. Was war David? Er war König. Wo war David nicht? Er war nicht im Krieg. David hat seinen Fokus auf seine Berufung verloren. Er hat seinen Fokus auf das verloren, was Gottes Plan für ihn war. David hat seinen Fokus auf Gott verloren. Und das ist der Punkt, wo die Möglichkeit kommt, dass er der Versuchung erliegt. Ja, und genau das hier, glaube ich, ist ein Schlüssel, wie wir Versuchung im Alltag widerstehen können. Ich glaube, der Weg dahin, dass wir dahin kommen, diesen Versuchung, diesen Drang, wo wir wissen, hey, das ist eigentlich falsch, dem nicht zu erliegen, besteht darin, dass wir in unsere Beziehung mit Gott investieren, dass wir unseren Fokus auf ihn lenken. Das lesen wir auch in Galater 5, Vers 16. Da ist der Schlüssel wirklich schwarz auf weiß. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Dieser Vers zeigt auf, hey, investiere in deine Beziehung mit Gott. Lebe dein Leben mit ihm. Und das wird dazu führen, dass du dieser Lust, ja, dieser Wunsch, der in dir hochkommt, diese Versuchung, dass du der nicht erliegen wirst. Und das ist so entscheidend. Das war vor 6 Jahren, bin ich darauf gekommen, also ist mir das bewusst geworden und es war so ein Gamechanger für mich, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte vorher viele Versuchungen und je mehr ich versucht habe, aus diesen Versuchungen rauszukommen, aus diesen sündigen Verhalten rauszukommen, desto mehr hat es mich reingezogen. Aber in dem Moment, wo ich geschnallt habe, okay, hey, der Schlüssel ist nicht, dass ich mich selber irgendwie rausziehe, sondern ich investiere in meine Beziehung mit Gott, ich lege meinen Fokus auf Gott, nicht mehr auf meine Sünde, dann war ein automatischer Nebeneffekt, dass ich immer mehr rausgezogen wurde aus dieser Versuchung. Und das war so gut, weil es ist so ein Unterschied, ob wir aus Angst motiviert sind oder aus einer positiven Motivation, aus Liebe. Ja. Und es hat auch noch den Nebeneffekt, wenn du in deine Beziehung mit Gott investierst. Es wird dir immer mehr vor Augen führen, wie großartig Gott ist, was er für dich getan hat. Und ich komme dadurch automatisch hin. Je mehr ich verstehe, wie sehr Jesus mich liebt, wie sehr Gott mich liebt, was er für mich getan hat, je mehr ich das verstehe, desto mehr komme ich dahin, dass ich sage, okay, Gott, man, dir gehört alles, was ich bin. Ja, ich gehöre dir komplett und egal, was du sagst, egal, was du sagst, hey, tu das oder tu es nicht, völlig egal, hey, ich gehöre dir, ich bin dein, du bist mein mich liebender Vater, unendlich und bedingungslos, hey, hier bin ich und ich gehöre dir. Man, und das ist eine komplett andere Motivation als irgendeine Angst, irgendein Druck, irgendein Stress, ja. Ganz, ganz wichtig. Als nächstes, lass uns schauen, wenn wir jetzt doch der Versuchung erlegen sind, wenn wir doch gescheitert sind, was können wir dann tun? Wie können wir dann damit umgehen? Und dazu möchte ich dir kurz erzählen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Du musst wissen, Gott hat Nathan zu David geschickt. Nathan war ein Typ, der gut mit Gott connected war. Und der ist zu David gegangen und hat gesagt, hey David, du hast da richtig Mist gebaut. Das, was du mit Bathseba gemacht hast, was du mit Uriah gemacht hast, da hast du richtig Mist gebaut. Und David reagiert darauf und schreibt einen seiner Psalme, nämlich den Psalm 51. Und jetzt lass uns schauen, was David dort im Psalm 51 schreibt, weil darin finden wir drei Schritte, wie wir vorgehen können, wenn wir gesündigt haben. Ja? Lass uns mal schauen. David fängt an, Psalm 51. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Gott sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Soweit erstmal. Für David war es noch richtig, Gott zu bitten, ihm zu vergeben, weil David war noch im alten Bund. Wir sind im neuen Bund, das heißt in dem Moment, wo du das von Jesus für dich angenommen hast, ist es genauso richtig, dass du zu Gott kommst. Du brauchst Jesus nicht mehr bitten, nochmal für dich ans Kreuz zu gehen, er hat es schon getan. Ja? Und genau dann, lass uns jetzt schauen, wie können wir dann vorgehen. Weil als nächstes sagt David, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Das ist der erste Schritt. Wenn du merkst, du hast Mist gebaut, dann geh den ersten Schritt, bekenne deine Sünde. Sag, okay, hey, ich habe da Mist gebaut. Ja, steh dazu. David hat es ganz lange versäumt, bis Nathan zu ihm kam. Warte nicht, bis Nathan zu dir kommt, sondern hey, komm da hin und sag, okay, Gott, hey, ich habe wirklich Mist gebaut. Ich bin gescheitert. Das ist der erste Schritt. Dann geht's weiter im Psalm 51. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. David sagt, okay, hey, ich habe Mist gebaut. Ich bin in eine falsche Richtung gegangen. Gott, jetzt hilf mir bitte in Zukunft richtig zu handeln. David nimmt eine Verhaltensänderung, eine Veränderung der Denkweise vor. Und weißt du, was das ist? Das ist das, wenn die Bibel vom Thema Buße spricht. Buße ist so ein altes Wort, was man meistens nur aus der Bibel kennt und weiß nicht so ganz, okay, was bedeutet das jetzt? Bedeutet das irgendwie, dass ich mich jetzt schämen muss oder sowas? Nein, hat nichts damit zu tun. Sondern Buße bedeutet nichts anderes als Richtungsänderung. Ich gehe nicht mehr in die gleiche Richtung, wie ich bisher gegangen bin, sondern ich gehe in die andere Richtung. Ich nehme eine Verhaltensänderung vor, ich nehme eine Veränderung meines Denkens vor und werde nicht weiter so handeln wie bisher. Das heißt, in dem Moment, wenn du merkst, okay, shit, ich habe über diesen Kollegen gelästert. Als erstes sage, okay, hey, das war Mist, das sollen wir nicht tun, wir sollen liebevoll über unsere Mitmenschen sprechen und so weiter und nicht schlecht über sie reden. So, ja? Okay, als erstes bekennen. Und als zweites, okay, ich tue Buße, ich ändere die Richtung. Hey, das nächste Mal möchte ich dir anders reagieren, möchte dir anders handeln. Hey, Gott, hilf mir gerne dabei, so zu handeln, wie du es möchtest, wie ich mit meinen Kollegen umgehen soll. Ja, das ist die Buße. Und dann ist der dritte Punkt. Ich habe das Blut eines Menschen vergossen, befreie mich von dieser Schuld, Gott, mein Retter. Dann werde ich deine Gnade preisen und jubeln über deine Freude. Das ist so ein wichtiger Punkt. Hey, in dem Moment, wo du merkst, du hast Mist gebaut, du bekennst es, tust Buße, also veränderst deine Richtung, in die du gehst. Hey, dann ist der dritte Step so wichtig, weil der bewahrt uns davor, uns in unserer Sünde zu suhlen. Geh in den Lobpreis und sag, okay, hey, Gott, du großartiger Gott, danke dafür, dass du meine Schuld getragen hast. Es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass unsere Sünde getragen ist. Das ist ein Fakt, das ist erledigt. Und das konnte, wenn David das sagen konnte, nachdem er einen Mord begangen hat, dann können wir das genauso auch sagen. Egal was es betrifft, egal was es ist. Weil sonst ist die Gefahr zu groß, dass wir uns noch in unserer Sünde suhlen und so, oh nein, das war so schlecht und das war so böse. Es ist so wichtig, dass wir wieder hin zur Basis kommen. Hey, Gottes Liebe ist nicht abhängig von meinen Fehlern. Gottes Liebe ist nicht abhängig von meiner Leiste, sondern er liebt mich unendlich und bedingungslos, egal was ich verbockt habe. Das ist so, so wichtig. Ja, deswegen sind diese drei Schritte so entscheidend, als drittes in Lobpreis zu gehen und sagen, hey Gott, ich bin wieder hier. Ich bin da mit dir. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass ich mit dir vorangehen kann. Ein guter Freund hat mir vor ein paar Tagen so einen Satz gesagt, den fand ich sehr cool. Und zwar hat er gesagt, Sünde ist für Gott kein Showstopper mehr. Gott ist nicht da und sagt, oh shit, jetzt hat er das verbockt, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Gott sagt, hey, okay, das habe ich schon einkalkuliert. Jetzt lass uns wieder weiter vorangehen. Gott geht auch mit David seine nächsten Steps. Er gebraucht ihn weiter und auf großartige Art und Weise. David knallt immer noch ein paar Mal auf den Boden, ja, verbockt es immer mal wieder. So what? Das hindert Gott nicht daran, mit ihm weiter voranzugehen. Ja, deswegen ist es so entscheidend. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte zum Abschluss kommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht. Ja? Ich weiß nicht, wie du auch gerade im Thema Connection mit Gott stehst, wie du gerade in deiner Berufung bist. Aber ich möchte dich ermutigen, egal ob du schon drin bist in deiner Berufung, ob du gerade rein startest oder gerade deine ersten Gedanken darüber machst, es ist so wichtig, die Basis zu schaffen, dass wir unsere Connection mit Gott halten. Ja? Ich habe die Punkte hier theoretisch nochmal aufgeschrieben. Auf jeden Fall, da steht erstens Versuchungen widerstehen, dann, ja, man kann es weitestgehend erkennen auf jeden Fall. Und wenn du merkst, okay, hey, da sind Versuchungen oder ich habe Herausforderungen in meinem Leben, man, die Basis ist, investiere in deine Beziehung mit Gott, nimm die Zeit mit ihm, lies in seinem Wort, bete, höre zu, geh in den Lobpreis, verbring einfach Zeit mit ihm. Die Beziehung zu ihm ist die Basis, nicht deine Leistung, nicht das, was du kannst oder nicht kannst. So entscheidend. Und als nächstes, wenn du merkst, okay, hey, vielleicht bist du gerade hier und sagst, oh, ich hab's in diesem Punkt einfach verbockt. Ich bin gescheitert. Dann geht die drei Steps. Als erstes, steh dazu. Gott ist nicht da, ist nicht der Ankläger und sagt, ja, das hast du wieder toll hingekriegt. Geh zu ihm selber. Du kannst zu ihm kommen, mit erhobenen Hauptes. Sag, hey, okay, Gott, hier bin ich. Und ich hab's mal wieder verbockt. Aber ich weiß, du bist da. Aber in Zukunft möchte ich anders handeln. Hilf mir dabei. Geh in die Buße. Nimm diese Handlungsänderung vor, diese Richtungsänderung. Und als drittes, mach dir das bewusst durch Lobpreis. Sag, okay, hey Jesus, danke dafür, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du all meine Schuld getragen hast. Dass keine Sünde für dich zu groß ist, als dass du sie nicht tragen könntest. Ich möchte zum Abschluss kommen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht bist du hier und hörst zum ersten Mal von diesem Gott, von diesem Jesus, der deine Schuld getragen hat. Oder du hast schon ein paar Mal von ihm gehört, aber du hast noch keine Entscheidung für ihn getroffen. Du hast noch nicht Ja zu ihm gesagt. Falls du das bist, dann möchte ich dir gleich die Möglichkeit geben. Wir werden es gleich wie folgt machen. Wir werden alle die Augen schließen. Es wird ein privater Augenblick sein. Und ich werde von 3 auf 1 runterzählen. Und wenn du heute hier bist und sagst, okay, hey, ich möchte heute die Entscheidung treffen. Ich möchte Ja sagen zu diesem Gott. Ich möchte Ja sagen zu Jesus, dass er all mein Versagen, all meine Schuld, all meine Verletzung auf sich nimmt. Ich möchte das annehmen, dieses Geschenk. Dann möchte ich dich dann herausfordern, dass, wenn ich von 3 auf 1 runtergezählt habe, du deine Hand hebst. Einmal als Zeichen für dich, dass du sagst, okay, ich gehe bewusst diesen Step. Heute sage ich Ja zu diesem Gott. Und als Feedback für mich. Und danach, wenn wir die Augen wieder öffnen, werden gemeinsam ein Gebet sprechen. Das werden wir gemeinsam machen. Nicht nur diejenigen, die eine Entscheidung treffen, sondern wir alle. Wir sind eine Family. Wir supporten uns gegenseitig. Ja. Und in diesem Gebet, wenn du dich dann vorher dich gemeldet hast, dann betest du das einfach mit vollem Herzen mit. Das ist der Moment, wo du Gott dein Leben gibst. Ja. Okay, lass uns die Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Das ist ein privater Augenblick. Und ich zähle runter. 3, Jesus liebt dich unendlich und bedingungslos. Und 2, er hat am Kreuz all deine Schuld, all dein Versagen, all deine Verletzungen, auch das, was andere dir angetan haben, hat er am Kreuz für dich getragen, weil er dich unendlich liebt. Und 1, es ist aber völlig frei, deine Entscheidung, wie du darauf reagierst und ob du das annimmst. Okay, wenn du das bist, möchte ich dich herausfordern, dass du jetzt die Hand nimmst. Hand hebst. Ja, ich sehe die Hände, danke. Okay, ja. Ja, danke, danke. Ich warte noch einen Augenblick. Alle, die sich bisher gemeldet haben, können die Hände runternehmen. Ja, ich habe die Hände gesehen, danke. Ich warte noch einen Augenblick. Vielleicht bist du gerade hier und merkst, dass es in dir arbeitet. Irgendwas zieht dich dahin, aber irgendwas hält dich auch zurück. Dann möchte ich dich ermutigen, hey, entspann dich. Aber ich möchte dich auch ein bisschen herausfordern. Hey, wenn du merkst, es ist dran, dann geh diesen Step und heb deine Hand. Ich warte noch einen Augenblick. Okay, gut. Ihr könnt alle die Hände wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir werden es für Erfolg machen. Ich bete ein Gebet vor. Wir beten es nach. Hier haben einige Leute eine Entscheidung getroffen. Und wir beten es aber alle als gesamte Gemeinde nach. Ja, wir supporten unsere Geschwister. Heißt willkommen in der Familie. Willkommen zu Hause, wie es Janina letzten Sonntag so gut in ihrem Zeugnis erzählt hat. Das fand ich so großartig. Ja. Okay. Ich bete vor. Ihr betet nach. Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir. Und ich sage ja zu einem Leben mit dir. Ich sage ja zu deiner Liebe und zu deiner Befreiung für mich. Ich glaube daran, dass du der Sohn Gottes bist und dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Befreie mich von all meiner Schuld, von all meinen Fehlern, in Situationen, wo ich andere verletzt habe. Und auch da, wo ich verletzt worden bin. Heute komme ich zu dir. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und alle sagen Amen, Amen, Amen. Sehr schön, sehr schön. Lass uns direkt stehen bleiben. Ich möchte dich ermutigen, wenn du zu den Leuten gehört hast, die sich gerade gemeldet haben, hey, nimm diesen Moment mit. Es steht geschrieben, dass im Himmel gerade Party darüber ist, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Und ich kann dir sagen, es wird dein Leben um 180 Grad drehen. Komplett auf den Kopf stellen, auf eine gute Art und Weise. Ja. Und ich möchte dich so ermutigen, ich wünsche dir so einen guten Start in dein Leben mit Jesus zusammen, hey, wo er alles von dir getragen hat und sagt, hey, komm, lass uns gemeinsam vorangehen. Ja. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist, sagst, hey, ich brauche Gebet oder ich möchte mit Leuten darüber reden, über herausfordernde Zeiten, egal ob du gerade eine Entscheidung getroffen hast oder nicht. Wir werden gleich wieder Gebetsteams hier vorne stehen, an den Seiten. Dann komm gerne auf die Beter zu. Wir wollen gerne mit dir, wir wollen dich gerne supporten mit Gebet, mit Gespräch. Wenn du gerade eine Entscheidung getroffen hast, hey, total gerne, komm gerne auf uns zu. Wir wollen mit dir. Ja, wir wollen einfach dich da auch im Gebet supporten, dich willkommen heißen. So großartig. Und lass uns noch gemeinsam jetzt in ein Lobpreislied starten.
Kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.